Herzlichen Dank für die Einladung für diesen Vortrag zur Rolle der Ergometrie in der Diagnostik der KHK in 2020. Bin gebeten worden, mich kurz vorzustellen. Also mein Name ist Manfred Wonisch. Das sieht man. Ich bin seit einigen Jahren Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, habe meine Ausbildung an der Uniklinik in Graz gemacht, dort habilitiert, diverse Funktionen dann bekleidet und bin jetzt zuletzt in der Praxis tätig, Innere Medizin, Kardiologie, Schwerpunkt Sport, Kardiologie. In meiner Karriere oder in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit habe ich mich sehr eingehend mit dem Thema Ergometrie beschäftigt, unter anderem auch im Bereich der Sportmedizin, aber natürlich auch in der klinischen Kardiologie. Es sind einige Bücher daraus entstanden und unter anderem auch die Praxisleitlinien Ergometrie, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Arbeitsgruppenleiter der kardiologischen Arbeitsgruppe Prävention und Rehabilitation mit meinen Kollegen herausgegeben habe. Mittlerweile 12 Jahre alt. Es hat sich doch ein bisschen etwas getan, nicht allzu viel, muss man dazu sagen, aber doch einiges. Und das wird der Grund sein, warum ich hier auch eingeladen wurde und darf mich sehr herzlich bedanken beim Vorsitzenden für die Einladung zu diesem Referat. Diese Ergometrie-Guidelines sind, möchte ich sagen, zum Glück, und ich freue mich darüber, sehr weit verbreitet. In Österreich ca. 8.000 bis 10.000 Downloads pro Jahr seit 12 Jahren, sehr konstant, worüber ich mich sehr freue. Und es hat sich jetzt natürlich einiges getan, vor allem im letzten Jahr. Es sind auf europäischer Ebene neue Leitlinien erschienen zum Thema chronisches Koronarsyndrom. Das möchte ich Ihnen zeigen, was diese Leitlinien hinsichtlich der Ergometrie beinhalten. Ich möchte Ihnen zeigen, was es bedeutet für die Praxis der Ergometrie, auch im Vergleich zu den Praxisleitlinien, die wir herausgegeben haben. Und zum Schluss darf ich dann noch zusammenfassen und meine persönliche Meinung dazu abgeben. Also zum ersten Punkt. Was gibt es Neues? Seit letztem Jahr in Paris wurden neue Leitlinien für die Diagnose und Therapie des chronischen Koronarsyndroms herausgegeben. Wie Sie wissen, ist ja allein der Begriff schon etwas Neues. Das chronische Koronarsyndrom, das die stabile KHK ersetzt, hat gewisse Hintergründe. Mein Nachredner wird sicher etwas genauer darauf eingehen und was das alles beinhaltet. Also Guidelines on the Diagnosis and Management of Chronic Coronary Syndromes. Was bedeutet das für die Ergometrie? Auch in den vorbestehenden Leitlinien, Guidelines für die KHK war die Ergometrie beinhaltet. Sie sehen also die 2013er Leitlinien, wo das Belastungs-EKG empfohlen wurde als initialer Test, um die Diagnose einer stabilen koronaren Herzerkrankung bei Patienten mit Symptomen der Angina und einer mittleren Vortestwahrscheinlichkeit für KHK festzulegen. Also PTP, Vortestwahrscheinlichkeit, das heißt mittlere Vortestwahrscheinlichkeit von 15 bis 65%. Darauf gehe ich dann später noch ein. Wichtig, sie sollten frei von antiangiösen Medikamenten sein. Außer sie konnte nicht ausreichend sich bewegen, ein Belastungs-EKG durchführen oder das EKG war eben nicht richtig interpretierbar. Was hat sich hier geändert? Das Belastungs-EKG ist noch immer mit einer Klasse 1-Indikation versehen für die Evaluierung der Leistungsfähigkeit, also Exercise Tolerance, von Symptomen, von Rhythmusstörungen, Blutdruckverlauf und das Risiko eines kardialen Events festzulegen in einer bestimmten Patientengruppe. Es ist zurückgerutscht in der Indikation, in der eigentlichen Beurteilung des EKGs, also das Belastungs-EKG. Man kann es berücksichtigen als alternativer Test, um eine Koronarherzkrankheit festzustellen oder auszuschließen, beziehungsweise um weitere diagnostische Verfahren, vor allem invasive Verfahren, festzulegen. Allerdings einschränkend als 2b-Indikation, dann, wenn andere nicht-invasive oder invasive Methoden nicht verfügbar sind. Eine weitere Indikation des Belastungs-EKGs hat sich auch etwas downgegradet worden von 2a auf 2b. Das heißt, it should be considered, es sollte erwogen werden oder es kann erwogen werden, nämlich Patienten zu testen, um Therapie zu kontrollieren hinsichtlich der Symptome und eines etwaigen Ischämie-Nachweises. Also auch hier gab es eine Herunterstufen der Indikation. Wie gehen wir praktisch vor? Was heißt das? Nun, Risikoevaluierung steht hier an erster Stelle. Wir sollten das Risiko einer zugrunde liegenden koronaren Herzerkrankung evaluieren. Das geht relativ einfach über diese Tabelle. Man schaut sich an das Geschlecht, man schaut sich an das Alter und dann muss man sich überlegen, wie sind denn die Symptome? Sind sie typisch? Eine typische Angina pectoris, die bei einer bestimmten Belastung auftritt, ob körperliche oder psychische Belastung, die dann verschwindet, wenn man diese Belastung wieder absetzt, oder Nitro, das wäre eine typische Angina pectoris, oder eine atypische oder eine nicht angenöse, oder eben hinzugekommen ist das Symptom der Atemnot. Und wir sehen also, je jünger, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit, dass hier eine koronare Herzerkrankung zugrunde liegt. Bei Männern immer, fast immer etwas höher und natürlich je typischer das Symptom, umso eher. Ausgehend von dieser Risikoeinschätzung gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es besteht eine sehr niedrige Vortestwahrscheinlichkeit. Dann wird empfohlen, hier eigentlich relativ rasch zur Koronar-CT zu gehen und diese durchzuführen, um hier sicher eine koronare Herzerkrankung auszuschließen. Auf der anderen Seite des Spektrums, die hohe Wahrscheinlichkeit mit schweren Symptomen, die also nicht auf medikamentöse Therapie ansprechen. Hier wird empfohlen, möglichst rasch zur invasiven Strategie überzugehen und hier eine Koronarangiografie durchzuführen. Die mittlere sozusagen Kategorie ist ebenfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit, hohe klinische Wahrscheinlichkeit. Hier wird empfohlen, sehr rasch einen nicht-invasiven Test mal zu machen für den Nachweis einer Ischämie, also einen funktionellen Test für die Ischämie-Diagnostik, bevor hier zu einer morphologischen Diagnostik, ob Koronarangiographie oder Koronar-CT durchgeführt werden soll. Diesen Algorithmus, der wird sicher auch in meinem Nachredner etwas genauer angesprochen werden. Wir haben den Bereich der hohen klinischen Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit oder den Auftrag sozusagen, eine Ischämie-Diagnostik durchzuführen. Und was sagen die Guidelines hier etwas genauer dazu? Also Risikostratifizierung, vorzugsweise Stress-Imaging oder Koronar-CT. Oder als Alternative wird hier dann nur noch das Belastungs-EKG angeführt. Ist jedenfalls empfohlen bei Patienten mit angenommener oder möglicher zugrunde liegender koronarer Herzerkrankung, also als Indikationsklasse 1b. Ganz neu ist diese Darstellung, diese grafische Darstellung in den Guidelines, wo die einzelnen Methoden der Ischämie-Diagnostik, also funktionellen Diagnostik, aber eben auch einer morphologischen Diagnostik, der Corona-CT, gegenübergestellt sind, wo also auch angegeben wird, wann man sie einsetzen soll oder wann sie optimal eingesetzt werden können. Einerseits zum Ausschluss einer zugrunde liegenden koronaren Herzerkrankung, andererseits aber auch zum sicheren Nachweis einer koronaren Herzerkrankung, beziehungsweise wann eine entsprechende invasive Untersuchung durchgeführt werden soll. Man sieht ganz oben, das Belastungs-EKG ist nach Ansicht der Autoren sehr, sehr gut geeignet bei niedriger Vortestwahrscheinlichkeit von 0 bis ungefähr 20-25%, wenn man meinen, also das Blaue ist, sind 15% und 85%, wie Sie hier unten sehen. Alles, was darunter ist, braucht man sicher keinen Herzkatheter durchführen, auch nicht zum Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung. Und auch bei sehr hoher Vortestwahrscheinlichkeit kann man das Belastungs-EKG machen für eine Bestätigung sozusagen der, oder Verbesserung noch im Rahmen der Nachtestwahrscheinlichkeit. Also auch bei Wahrscheinlichkeiten über 85% sollte entsprechender Herzkatheter durchgeführt werden. Interessant ist, dass die Prävalenzen bzw. die Vortestwahrscheinlichkeiten korrigiert wurden. Sie sehen hier noch die Vortestwahrscheinlichkeiten aus dem Jahr 2013. Wenn Sie sich erinnern, also hier gab es nur drei Kategorien, typische Angina, atypische Angina und nicht anginöser Schmerz. Hier war auch bereits empfohlen, einen diagnostischen Herzkatheter durchzuführen, wenn die Vortestwahrscheinlichkeit über 85% lag. Das ist hier in Rot zum Beispiel der Fall. In den neuen Guidelines ist das deutlich nach unten korrigiert, also nur zum Beispiel der typische Angina-Pectoris männliche Patient zwischen 60 und 70, das war in den 13er Guidelines eine Vortestwahrscheinlichkeit bei 84%. Das ist hier auf 44% abgesunken, sodass hier eigentlich kaum mehr eine Vortestwahrscheinlichkeit von über 85% primär mal erreicht wird. Also auf jeden Fall bleibt diese Empfehlung bestehen, dass Patienten mit einer Vortestwahrscheinlichkeit zwischen 15% und 85% weitere Tests benötigen. Bei einer Wahrscheinlichkeit unter 15% braucht man keine, weil zumindest invasive Abklärung, bei über 85% eigentlich keine weitere nicht-invasive Abklärung, sondern gleich zur Koronarangiografie. Also hier nochmal, es wird angegeben, dass das Belastungs-EKG sehr wohl zur Basisdiagnostik der koronaren Herzerkrankung zählt. Das Belastungs-EKG ist empfohlen für die Evaluierung der Leistungsfähigkeit, Exercise Tolerance, von Symptomen, von Herzrhythmusstörungen, von Blutdruckverlauf und Event Risk in Selected Patients, also das Risiko vorzeitiger oder von kardialen Ereignissen festzulegen. Und nur als alternativer Test eben zu Roll-In oder Roll-Out koronare Herzerkrankung, wenn kein anderes Verfahren verfügbar ist. Wenn man es aber macht, dann kann man sehr wohl hier eine Modifizierung des Risikos damit bewirken. Also wenn man hier das grundsätzliche Risiko, wie schon gezeigt in der Tabelle, Alter, Geschlecht und die Symptome festlegt, dann ein Belastungs-EKG macht, dieses normal ist, dann würde es heißen, es senkt sozusagen die Wahrscheinlichkeit, ganz allgemein gesprochen, beziehungsweise wenn der Exercise-Test positiv ist, abnormal ist, dann erhöht es die entsprechende Wahrscheinlichkeit. Also ein bisschen unpräzise, aber grundsätzlich ist das das Prinzip. Im Vergleich zu den verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten, funktionelle Untersuchungsmöglichkeiten, sehen Sie also hier die einzelnen Beurteilungsmöglichkeiten, Risikostratifizierungen, das Belastungs-EKG. Hier kann zum Beispiel der Duke Treadmill Score verwendet werden. Also im Prinzip ist es eine Kombination aus Leistungsfähigkeit, eine sehr stark eingeschränkte Leistungsfähigkeit, aber auch EKG-Veränderungen, zeige ich Ihnen gleich, wo hier doch in einem Score die entsprechende Mortalität und das Risiko berechnet werden kann. Sie können das im Internet ganz einfach suchen, googeln und finden das. Sie geben also ein die Dauer der Belastung, wobei bis 10 Minuten normal ist. Das würde ganz gut auch mit unseren Ergometrie-Empfehlungen zusammenhängen, zusammenpassen. Innerhalb von 10, 12 Minuten sollte der Sollwert erreicht werden. Wenn man das Belastungsprotokoll entsprechend auswählt, dann kann man das hier 1:1 auch übernehmen. An sich ist der Duke Treadmill Score ein Score, der auf dem Laufband entwickelt wurde und das entsprechende Duke-Protokoll verwendet werden sollte. Aber auch die ST-Segment-Veränderung kann hier eingegeben werden unter Angina-Index. Und wenn man hier als Beispiel diese knapp mehr als die Hälfte Belastungstoleranz, ST-Veränderungen und Angina-Symptomatik, dann sehen Sie hier als Beispiel dieses hohe Risiko mit 79% Überleben nach 5 Jahren und Koronarangiografie ist empfohlen. Das kann man, wie gesagt, ganz einfach finden im Internet. Andere Untersuchungsvarianten kennen Sie, ob das das SPECT oder PET ist oder Stressechographie oder der Stress-MR, wo man die Segmente abzählt, wo es hier zu Kinetikstörungen kommt oder auch invasive Möglichkeiten, die FFR, wohl bekannt für alle invasiven Kardiologen. Wie passt das nun zusammen mit den aktuellen oder noch aktuellen Empfehlungen für die Ergometrie? Beziehungsweise sind ja nicht nur die österreichischen Empfehlungen am Markt sozusagen, sondern mit Belastungsuntersuchungen beschäftigt sich die Kardiologie seit Anbeginn der Kardiologie, möchte man sagen. Und alle Fachgesellschaften haben entsprechende Empfehlungen. Sind die nun alle obsolet? Ist das alles hinfällig, was wir hier gelernt und gelehrt haben? Oder passt das noch einigermaßen zusammen? Dazu möchte ich ein bisschen in die Basis gehen, die Physiologie oder in die Pathophysiologie. Sie wissen, die Ergometrie versucht, das Herz so zu provozieren, dass der Blutfluss ans Limit gelangt und je höhergradige eine Stenose vorhanden ist, umso mehr limitiert das dann irgendwann den myokardialen Blutfluss. Und Sie sehen also erst ab 70% ist der maximale Blutfluss überhaupt in irgendeiner Form eingeschränkt, aber so ab 80-90% Stenosegrad besteht hier dann doch eine signifikante Einschränkung in der Perfusion dieses Myokardbezirkes, wobei in Ruhe das sehr, sehr lange bestehen bleibt. Das ist also auch das Prinzip der Ergometrie, Provokation und Anstieg des Blutflusses, dass man an das jeweilige Maximum kommt. Und das Myokard, das Herz, reagiert in bestimmter Art und Weise in der sogenannten Ischämie-Kaskade. Als erstes reagiert es mit metabolischen Veränderungen, die werden in einem PET oder auch SPECT detektierbar. Es kommt in weiterer Folge zur diastolischen Dysfunktion, zur systolischen Pumpfunktion. Das kann man im Stress-Echo oder Stress-MR detektieren und erst in weiterer Folge zu EKG-Veränderungen beziehungsweise ganz zum Schluss zur Symptomatik, wenn überhaupt. Ja. Es gibt ja auch viele stumme Ischämien oder bei Diabetikern, die hier durch die Neuropathie eben keinen Schmerzreiz mehr wahrnehmen können und vielleicht ein Angina-Äquivalent aufweisen. Auf jeden Fall war es auch bisher so, 2008, dass das Belastungs-EKG als Indikation Klasse 1 für die Diagnose und aber auch Verlaufskontrolle einer koronaren Herzerkrankung empfohlen war. Also vor allem erwachsene Patienten mit mittlerem Risiko für eine KHK nach Alter, Symptomen, Geschlecht oder bei Patienten mit klinischem Verdacht auf KHK oder bekannte KHK, beziehungsweise auch für KHK zur Verlaufskontrolle. Auch hier haben wir diese Vortestwahrscheinlichkeiten angegeben, also eine mittlere Vortestwahrscheinlichkeit ab 15-65% oder 85% war hier als mittlere Vortestwahrscheinlichkeit angegeben, wo wir gesagt haben, da macht es Sinn, einen Belastungs-EKG zu machen zur Diagnose oder Unterstützung in der Diagnose der koronaren Herzerkrankung. Man kann das also auch ohne Zahlen darstellen, also niedrige, mittlere und hohe Vortestwahrscheinlichkeit, abhängig vom Geschlecht, Alter und der Symptomatik. Ich möchte ein bisschen auf diese Vortestwahrscheinlichkeit und auf die Sensitivität und Spezifität des Belastungs-EKGs eingehen. Sie alle kennen den Begriff der Sensitivität, der sagt etwas aus, wie zu welchem Prozentsatz tatsächlich eine vorhandene Erkrankung erkannt wird. Das ist bei der Ergometrie bei ca. 80%, bei Männern 74%, bei Frauen, also nicht berauschend. Und die Sensitivität heißt, wie sicher ein negatives Ergebnis ist. Und hier drei Kategorien als Beispiel. Wir sagen, diese Sensitivitäten und Spezifitäten sind allerdings auch abhängig von der Prävalenz einer koronaren Herzerkrankung in der Population, die wir untersuchen. Also in dem Risiko, in der Vortestwahrscheinlichkeit, haben wir ein mittleres Risiko, sagen wir mal eine Prävalenz von 50%, dann kann man sich das ganz einfach ausrechnen. Bei 50%, wir untersuchen 10.000 Personen, besteht eine KHK, bei 5.000 Personen besteht keine KHK. Das heißt, von diesen 5.000 Personen werden wir zu 80% die richtig entdecken, das sind 4.000 true positive, aber 1.000 falsch negativ. Ja. Umgekehrt, von diesen 5.000 ohne KHK werden wir bei einer Spezifität von 74% diese 3.800 richtig falsch, true negativ entdecken, aber auch falsch positive da entdecken, in der die Spezifität, 1.200 falsch positive. Und was interessiert uns jetzt eigentlich? Wir wollen eigentlich wissen, wie gültig ist denn unsere Aussage, die wir haben mit der Ergometrie, also der positive Vorhersagewert, der negative Vorhersagewert. Und Sie sehen das, wie das hier berechnet wird. Der positive Vorhersagewert mit den positiven, den richtig positiven, durch die Gesamtpositiven. Also durch diese 7.800, das ergibt hier 77%. Und der negative Vorhersagewert ergibt hier 79%. Also da haben wir immer noch wir sind zwar besser von einer 50-prozentigen Vortestwahrscheinlichkeit zu einer 77-prozentigen positiven Vorhersagewert oder hier von einer 76-prozentigen oder 74-prozentigen Spezifität zu einer 79-prozentigen negativen Vorhersagewert. Das ist allerdings nicht ganz das, was wir uns vorstellen. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, was die ESC empfiehlt, die empfiehlt nämlich die Anwendung bei niedriger Prävalenz zum einen. Da sehen Sie also hier, dass zumindest der negative Vorhersagewert deutlich ansteigt. Also wir können zu 99% auf das negative Ergebnis vertrauen, dass hier tatsächlich keine KHK vorhanden ist, wenn eben die Vortestwahrscheinlichkeit von vornherein schon niedrig ist. Und umgekehrt können wir aber auch unseren positiven Vorhersagewert deutlich erhöhen bei einer 90-prozentigen Prävalenz. Kommt es hier immer noch zu einer Steigerung des positiven Vorhersagewertes auf 96% oder 97%. Also hier können wir eine weitere Sicherheit erlangen durch die Durchführung der Ergometrie in diesen beiden Extrembereichen. Es kommt dann noch weiteres hinzu, wenn man ein bisschen mehr in das Detail und in die sophisticated Analyse der Ergometrie und des Belastungs-EKGs geht. Dann wissen Sie, wir kennen typische Veränderungen im EKG durch die Ischämie. Das sind ST-Streckensenkungen, die können aszendierend, horizontal oder deszendierend sein. Aszendierend können sie auch noch rasch aszendierend oder träg aszendierend sein. Und wir kennen auch die ST-Hebungen, wo hier eher Feuer am Dach ist, wo es keine weitere Diskussion besteht über die Pathologie dieser Veränderungen. Auf jeden Fall kann man sagen, je ausgeprägter diese Veränderungen sind, also von aszendierend, horizontal deszendierend, umso schwerwiegender ist dieses Ergebnis zu deuten. Das sieht man also hier bei deszendierenden Veränderungen der Befall von mehr Gefäßen im Vergleich zu den aszendierenden oder praktisch kaum Veränderungen, EKG-Veränderungen, wo es hier kaum Gefäßbefall gab. Das schlägt sich nieder im sogenannten Bayes-Theorem, das besagt, dass je ausgeprägter die Veränderungen, die ST-Streckensenkung ist, umso ausgeprägter wandert das Risiko zu höherem Risiko eben. Das heißt, von einer ausgehenden Vortestwahrscheinlichkeit nehmen wir mal an 50%. Wir haben ausgeprägte EKG-Veränderungen von, sagen wir mal, 2,5 mm ST-Senkung. Da kommen wir dann schon zu einer Wahrscheinlichkeit, also Nachtestwahrscheinlichkeit von über 90%. Andererseits, wenn es hier bei 50% keine ST-Streckensenkungen gibt, dann sinkt die Nachtestwahrscheinlichkeit auf 25-20%. Das sieht man also hier. Deswegen war auch die Empfehlung, diese mittlere Vortestwahrscheinlichkeit heranzuziehen, um diese Patienten zu testen, weil bei der niedrigen es schon auch noch zu deutlichen Verschiebungen in der Risikobewertung kommt, bei hoher Vortestwahrscheinlichkeit allerdings nicht mehr so besonders viel zusätzliche Risikoeinschätzung möglich ist. Was wir auch immer wieder beurteilen, was wir vielleicht oft übersehen, ist nicht nur die ST-Strecke, sondern auch generell den Rhythmus. Da wissen wir auch, dass Rhythmusstörungen, vor allem interessieren uns ventrikuläre Exosystolen oder ventrikuläre Rhythmusstörungen unter Belastung, dass die auftreten können, dass die für sich allein allerdings kaum prognosemodifizierend wirken. Allerdings sehr wohl, wenn diese Exosystolen, nämlich höhergradige ventrikuläre Exosystolen, Couplets, zumindest 7 Exosystolen in der Minute ist hier untersucht worden. Also wenn die während der Erholungszeit oder während der Belastung und Erholungszeit auftreten, sehr wohl einen Einfluss auf die Prognose dieser Patienten darstellen. Wie können wir das zusammenfassen? Also, das Belastungs-EKG hat nach wie vor seine Indikation in der Diagnostik oder in der Unterstützung der Diagnostik der koronaren Herzerkrankung, weniger in der EKG-Beurteilung, aber sehr wohl in der Gesamtbeurteilung eines Patienten, einfach um einen Überblick zu haben, wie geht es ihm, wie leistungsfähig ist er, hat er Symptome, treten Herzrhythmusstörungen auf, wie ist der Blutdruck, und hier ein entsprechendes Risiko festzulegen. Wir haben unter Führung oder Initiative unseres Vorsitzenden, dem Primarius Auer, dem schon Rechnung getragen und diese Indikation der koronaren Herzerkrankung auch modifiziert und publiziert heuer. Also Klasse 1, Level C ist nach wie vor zur Evaluierung der Belastbarkeit, Symptomatik, Arrhythmien und Blutdruckverhalten und zur Risikostratifizierung, wie eben genannt, beziehungsweise ja, auch als Level B, Klasse 1, zur primären Diagnostik, wenn eben Echokardiographie beziehungsweise Coronar-CT-Stress-Echokardiographie oder Stress-MR nicht verfügbar sind. Es gibt allerdings noch viel weitere, einige Indikationen mehr für die Ergometrie, von denen hier nicht noch gesprochen wurde, die jetzt vielleicht nicht direkt mit der koronaren Herzerkrankung zu tun hat, neben eben Diagnostik und Verlaufskontrolle einer koronaren Herzerkrankung. Also wir werden nicht jedes Mal bei einer Kontrolluntersuchung nach Stent oder Bypass SPECT machen oder Stress-MR machen aufgrund Verfügbarkeit oder gar ein Coronar-CT machen, sondern hier brauchen wir einfach leicht verfügbare Methoden, um einen Überblick zu bekommen. Da bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Ergometrie ein ausgezeichnetes Tool ist. Belastungsuntersuchung nach Myokardinfarkt, vor allem auch in der Reha ganz gut anwendbar. Bei asymptomatischen Personen gibt es zum Teil Indikationen, bei Diabetikern zum Beispiel oder bei Personen, die ein höheres Sicherheitslevel haben wie Piloten, dass hier auch asymptomatische getestet werden, natürlich auch in der Sportmedizin für Trainingsvorschreibungen, präventives Training oder rehabilitatives Training, sporttherapeutisches Training bei Bluthochdruck, bei Hyperlipidämie etc. Ja, Belastungsuntersuchungen vor und nach Revaskularisation, ganz wichtig Arrhythmiepatienten. Wie oft finden wir auch belastungsinduzierte AV-Blöcke oder ventrikuläre Rhythmusstörungen. Belastungsuntersuchungen bei Patienten mit arterieller Hypertonie, den Blutdruckverlauf unter Belastung festzustellen oder einen Belastungshypertonus hier zu diagnostizieren. Patienten mit Klappenvizien oder zum Beispiel die Aortenstenose, um hier Symptome zu demaskieren, oder auch kongenitale Vizien, um einfach Risikostratifizierung zum Beispiel bei der hypertrophen Kardiomyopathie durchzuführen oder generell die Leistungsfähigkeit hier zu bestimmen. Also zusammenfassend kann man sagen, die Indikation bei KHK ist nach wie vor eine Klasse 1 Indikation für Symptomatik, Leistungsfähigkeit, Arrhythmien, Blutdruckverhalten. Als Alternativtest zur Entscheidungshilfe zur Durchführung einer etwaigen Koronarangiografie. Allerdings für die Diagnosestellung der KHK wird es derzeit kritisch gesehen. Da gibt es sicher gute oder bessere primäre Methoden. Viel früher eben das Coronar-CT. Bin ich auch überzeugt davon, dass das ein absoluter Gewinn ist, diese Methode für die Behandlung unserer Patienten. Allerdings ist die Ergometrie in der kardiologischen Praxis unverzichtbar, aus den schon genannten Gründen. Damit darf ich mich sehr herzlich bedanken und freue mich auch über entsprechende Fragen, auch wenn das hier als Webinar für mich das erste Mal ist und ich schon sehr gespannt bin. Herzlichen Dank.